Damit sind wir wieder zurück. Weiterhin Andrea Stopp am Mikrofon. Ich darf Sie durch den Sonntagsspaziergang führen mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Seien Sie nochmals herzlich willkommen.
Der See wie ein Zerfließen, im Schilf wiegt sich ein Kahn. Der Heugeruch der Wiesen, fern summt die Autobahn. Der Wimpel frohes Wehen, wohin bist du verweht? Ich bleib oft stehen im Gehen und frag, wohin es geht. Die bunten Blätter klagen, es geht dem Winter zu. Die Wellen aber fragen, und was sagst du? Ich sehe auf allen Wegen ein Wandern endlos weit. Es geht dem Licht entgegen und neuer Sommerzeit. La 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 la. La 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 la. Es geht dem Licht entgegen und neuer Sommerzeit. Der See wie ein Zerfließen, im Schilf wiegt sich ein Kahn. Der Heugeruch der Wiesen, fern summt die Autobahn.
Ein Wandern endlos weit. Johannes Kirchberg hat gesungen. Ich will Sie an dieser Stelle schon mal darauf aufmerksam machen, dass wir am 22.09. eine ganz besondere Sendung vorhaben, wenn Sie möchten, mit Ihnen zusammen. Dann ist nämlich Tag der offenen Tür hier im Deutschlandfunk bei uns, also im Funkhaus des Deutschlandradios in Köln. Wir laden Sie dazu herzlich ein, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und es gibt dort auch eben die Live-Sendung Sonntagsspaziergang, der Sie sozusagen über die Schultern blicken können. Und Sie können darin auch eine Rolle spielen. Wie und in welcher Weise, das sage ich Ihnen dann gleich nachher im Verlauf der Sendung. Aber erstmal geht es in die Eifel. Ein bisschen festhalten ist ein bisschen hart. Die Gruppe Brinks singt Kölsch und sie besingt etwas, was für die Kölner ganz wichtig ist, nämlich die Eifel, mitten in der Eifel.
Die Luft ist sauber und der Himmel blau. Die Kühe sind glücklich und der Bure schlau. Die Böhm sind hoch und der Gras ist grün. Die Dächer von der Bure sind wunderschön. Bin ich Wörter, aber für die Vögel, bei jedem Fest über Bäng und Stöck. Nur den Kinderatlas und Riesendingenkompass, denn wir sind ohne Zweifel mitten in der Eifel. Schnaps wird noch im Keller gebrannt. Hirschgeweih an jeder Wand. Ein AK-Büß um jedem Bett. Dicke Bulle mit Saus und Speck. Die Musik spielt bis zum nächsten Morgen. Den Bassdruck erzählst du all den Soje. Und Riesendingenkompass.
schnell. Allein bist du in nie. Allein bist du in nie. Lunen in der Atlas. Kompass, denn wir sind ohne Zweifel.
Dass die Eifel von einem listigen Bergvolk bewohnt wird, wie es in alten Lexika zu lesen stand, das gehört längst der Vergangenheit an. Diese Region der Eifel zwischen Köln und Trier gelegen bietet heute ein idyllisches Erholungsgebiet für Wanderfreunde, für Naturliebhaber und man höre und staune, auch für Fans von Kriminalgeschichten. Vor allem der Ort Hillesheim, das ist ein mittelalterliches Städtchen im Herzen der Vulkaneifel, hat sich in den letzten Jahren ganz besonders darauf spezialisiert. Es gibt sogar Eifel-Krimi-Autoren, die ganz nach Hillesheim gezogen sind. Sehenswert ist die ehemalige fränkische Siedlung, die um 600 entlang der Römerstraße erbaut wurde. Allemal im 13. Jahrhundert wurde der Ort sogar mit einer Stadtmauer, 12 Türme, 2 Tore versehen, die den Ort allerdings nicht vor Plünderungen der Franzosen, später auch der Engländer bewahren konnte. Von 1965 bis 1982 begann dann eine seriös angelegte Sanierung seines Innenstadtkerns samt der Stadtmauer. Und am Ende wurde Hillesheim dafür sogar als europäische Beispielstadt preisgekrönt. Es gibt aber auch Menschen, die nicht nach Hillesheim aus den oben genannten Gründen fahren, sondern weil sie dort aufgewachsen sind. Wie zum Beispiel meine Kollegin, die Autorin Marianti Milona, die sich nach 40 Jahren mit ihren, wie sie sagt, dicken Schulfreundinnen dort wieder getroffen hat. Mal sehen, was diese dann zu erzählen haben über ihr Heimatstädtchen Hillesheim.
Auf die Frage, was ich denn am Wochenende mit meiner Freizeit zu tun gedachte, antwortete ich ohne Argwohn. Ich fahre mit meiner Frau anlässlich unseres Hochzeitstages in die Eifel. Wir wollen ein Wellnesswochenende in Hillesheim, dem Zentrum des Verbrechens, verbringen. Genau dieser kurze Halbsatz war der Stein, der die Sache ins Rollen brachte. Zentrum des Verbrechens, prustete unsere Sekretärin. Ein Kriminalbeamter auf Ermittlungstour. Wandeln Sie jetzt auf Sherlock Holmes oder Pater Brauns Spuren?
Weder auf den Spuren des einen noch auf die des anderen berühmten Detektivs, möchte ich sagen, als meine Schulfreundin Heidi Tebei aus Jürgen Klostermanns Kurzeifel-Krimi »Mord ohne Leiche« eine Passage vorliest. Der Ort gilt zwar heute als die deutsche Hochburg kriminalistisch-literarischer Topoi, aber unsere Reise nach Hillesheim ist als Reise zurück in die Kindheit angelegt. Damals war das verschlafene Städtchen der Vulkaneifel geprägt von bäuerlichem Flair, von Blasmusikkapellen an Festtagen und getragener Orgelmusik während der Sonntagsgottesdienste. Ebenso überwog eine betörende Stille inmitten einer ländlichen Idylle, mit einfach guten Menschen, geprägt von einer selbstverständlichen Freundlichkeit. Unser Wochenende in der 3000-Seelen-Gemeinde Hillesheim ist ein Wochenende der Erinnerungen und die Protagonisten, nicht Detektive aus einem Eifelkrimi, die die brave Region der Vulkaneifel in Aufruhr versetzen, sondern drei sich treu gebliebene Schulfreundinnen. Astrid Böhmer, Heidi Tebei und ich. 40 Jahre sind seit unserem letzten Wiedersehen vergangen. Grund genug, so dachten wir, unsere eigenen Spuren in die Vergangenheit zurückzuverfolgen und zu sehen, was aus unserem hübschen kleinen Heimatort in der Zwischenzeit geworden ist. Erste Station, das alte Augustinerkloster. Freundin Heidi hat sich mit der Entwicklung des Gebäudes auseinandergesetzt.
Wir stehen hier vor dem Augustinerkloster, was tatsächlich früher ein richtiges Kloster war, aber dann später als Landwirtschaftsschule genutzt wurde und auch der Realschule Räume bot. Zur Zeit waren auch schon Künstler, die dort gewohnt haben, zum Beispiel die berühmte Malerin Christine Henn, die aus der Region kommt, bis es dann zu dem Hotel umgebaut worden ist.
Wir betreten die alten Räume eines inzwischen modern eingerichteten Hotels. Im quadratisch angelegten Innenhof, in dem wir einst während der Schulpausen Fangen spielten, ist heute ein schöner, überdachter Frühstücksraum entstanden. An diesem Tag sind viele Wochenendgäste da. Wir vermuten, dass sich unter ihnen ganz sicher viele eingeschworene Wander- und Kriminalgeschichten-Fans befinden, die auf den Spuren der Eifel-Krimi-Helden wandeln möchten. Freundin Astrid, die heute im Großraum München lebt, erfuhr davon zum ersten Mal von ihrer Mutter,
die mir auch den ersten Eifel-Krimi geschenkt hat. Und interessant finde ich, dass ich in Bayern in den letzten Jahren immer wieder angesprochen werde, ach, du kommst doch aus der Eifel. Da spielt doch Mord mit Aussicht oder da kommen doch die Eifel-Krimis her. Und das habe ich in 20 Jahren vorher nicht erlebt.
Und wenn du dann auch noch sagst, ich komme nicht nur aus der Eifel, sondern ich komme sogar aus dem Ort, wo das Ganze präsentiert wird, was sagen sie dann?
Dann sind sie eher ganz baff. Dann ist das Interesse groß und auch wenn die Leute dann erfahren, wie Hillesheim sich da auf die Kriminalgeschichten spezialisiert hat, dass es eben ein Kriminalhotel und alles so weiter gibt, ja, sind sie ganz interessiert und überlegen sich sogar, ob sie vielleicht dann doch mal in die Eifel kommen.
Noch bevor wir mit unserem Rundgang in Hillesheim beginnen, frage ich die beiden, ob sie sich an das alte Hillesheim überhaupt noch erinnern können. Da sagt Freundin Heidi.
Also Hillesheim war ein kleiner Marktort. Der Kern mit der Kirche und so weiter war noch gar nicht erschlossen. Da gab es ziemlich alte Häuser, noch viele Misthaufen. Ich kann sagen, es war wirklich nicht schön. Und bei den Maßnahmen von der Europäischen Städtekampagne für die Stadterneuerung wurde Hillesheim in seinem Stadtkern total renoviert, neu aufgebaut, moderner gestaltet, die Stadtmauer wurde renoviert. Die haben auch tatsächlich einen Preis gewonnen.
Wenn Astrid an das Hillesheim von früher zurückdenkt, dann erinnert sie sich an die reiche Naturlandschaft mit dem dazugehörigen kleinen angrenzenden Wäldchen.
Das eindrücklichste Sinneserlebnis in der Natur ist ein Herbstwald. Das Rascheln der Blätter. Ich habe das geliebt als Kind, durch diese Blätter durchzufegen und die aufzustöbern, dass die eben dieses Knistern von sich geben. Der ganz besondere Duft des feuchten Waldbodens, der Tannen, dieser Waldduft und auch die Geräusche des Waldes, die Vögel, der Specht, der Kuckuck. Und das ist sehr intensiv. Und einmal bin ich einem Hirsch begegnet, Auge in Auge. Der ist durch den Wald getrabt und ich bin kurz stehen geblieben, weil ich dachte, was höre ich da? Dann höre ich so ein richtiges Tadam, Tadam, Tadam. Und ehe ich mich umdrehe, woher kommt das Geräusch, blickt mir ein wirklich kapitaler Hirsch ins Auge. Ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr erschrocken war.
Kurze Zeit später laufen wir entlang der Hauptstraße. Wir sehen, dass viele alte Geschäfte neuen, moderneren gewichen sind. Heidi erinnert sich ganz besonders an das Geschäft eines alten Ehepaares, in dem wir als Kinder immer willkommen waren.
Hier war früher ein Woll- und Kurzwarengeschäft von zwei älteren Leutchen betrieben. Und die Dame war in allen Dingen, was Kurzwaren betraf, total kompetent, hatte allerdings eine sehr dicke Brille und musste immer ganz nah ran und sich die Preise genau angucken, damit sie auch wusste, ja, das war die richtige Wolle. Und das war mal ganz schön, da fühlte man sich immer zu Hause. Auch Kinder waren da mal willkommen.
Nach ungefähr 5 Minuten haben wir unsere alte Realschule bereits erreicht. Freundin Astrid bemerkt sofort, dass sich zum Glück die Umgebung kaum verändert hat.
Wir sehen einen ganz mini kleinen Bach, der früher der Milchbach hieß. Warum hieß der Milchbach? Der hieß Milchbach, weil dort immer vom Milchwerk die Milch reingeflossen ist. Und der war tatsächlich weiß und deswegen nannten wir den Milchbach und haben immer gesagt, wir wohnen da, wo Milch und Honig fließen. Diese Schule liegt tatsächlich wunderschön umgeben von grünen Wiesen. Im Moment sehen wir wunderschöne Pusteblumen drauf. Es gibt Bäume, man hört ja auch die Vögel. Es gibt mehrere Ahornbäume. Was ist das? Das ist eine Kastanie, ne? Mhm. Der Bach ist gesäumt von Hecken. üppiges Grün drumherum.
Und weiter geht's Richtung Grundschule. Wir spazieren durch ein kleines Wiesental und stehen plötzlich vor dem vermutlich bekanntesten Haus unserer Heimatstadt. Es ist direkt an der Außenseite der mittelalterlichen Stadtmauer erbaut, so als wäre es dort vom Bauherrn regelrecht festgeklebt worden. Keine Postkarte Hillesheims, auf der es nicht zu sehen ist. Im Garten entdecken wir die Besitzerin, Frau Mastiaux, bei der Arbeit. Und diese kann sich nach einem kurzen Moment dann doch noch ganz gut an uns erinnern.
Marianne, ja. Ach, Astrid, dich hätte ich aber nicht mehr erkannt.
Das, mich kennen Sie
aber noch. Das ist Heidi, ja. Habt ihr Treffen?
Ja.
Und gerade gesagt, was der Garten so schön ist.
Ja, der Garten war immer schön.
Sie hatten immer so einen schönen Garten. Der hat mir immer gut gefallen.
Ja. Alles Gute.
Alles Gute.
Alles Gute euch drei.
Tschüssi.
Nur wenige Schritte davon entfernt geht es über eine große Treppe etwas weiter hinauf und wir erreichen das Gebäude, in dem unsere Freundschaft begann, die Grundschule von Hillesheim.
Sieht noch genauso aus wie früher, unsere Klasse im vierten Schuljahr.
Aber wir saßen andersrum, hier war ja hier die Tafel.
Ja, die waren der Seite.
Ja,
die waren
dieser Seite.
Und Kalimera und Kalinichta.
Wir haben dich immer interviewt und du hast mit einer Engelsgeduld uns das griechische Alphabet wieder erzählt und was wieder vergessen hat.
Hinter der Grundschule geht es weiter Richtung Stadtmauer. Am berühmten Marktplatz legen wir einen kleinen Zwischenstopp ein. Und Freundin Astrid erzählt uns, wie der Kuhhandel früher abgewickelt wurde.
Früher waren hier noch so Eisenstangen, wo die Kühe und Kälber und Pferde angebunden waren, wenn hier Viehmarkt war. Ich kann mich noch erinnern als Kind, wie die Viehhändler in ihren Arbeitsklamotten dort standen und den Viehhandel abgeschlossen haben. Dann ging es so, dass die immer sagen, 100, 80, 70, weil bei jedem neuen Gebot wurde an die Hand geklatscht, so einer gegen die Hand des anderen. Und wenn man sich einig war, dann schlug man richtig zu einem Handschlag ein und dann war der Kauf getätigt und das war der Kaufvertrag.
Ja, man brauchte nicht zu unterschreiben.
Nein, das war gültig. Das war sehr interessant.
Der Handschlag galt.
Der Handschlag galt. Mhm.
Wir verlassen die Hauptstraße und betreten einen romantisch angelegten Weg, der uns schließlich zum inneren Stadtmauerbereich führt. Mit Blick auf einen neu angelegten Park gibt es Bänke zum Verschnaufen. Und Freundin Heidi erzählt uns, was es an der inneren Stadtmauer zu sehen gibt.
Den Turm, den wir vor uns sehen, das ist der Hexenturm. Da wurden anscheinend früher die Hexen eingesperrt oder die man als solche hielt. Mit Sommersprossen, rothaarige Frauen. Ja, die Kanonen sind noch da. Es gibt auch Schießschachten, da wurde auch von da aus verteidigt. Ich denke, das geht bis zum Mittelalter zurück.
Auch Freundin Astrid ist vom Anblick der Mauer besonders ergriffen.
Also ich bin immer wieder erstaunt, nach dieser langen Zeit hierher zu kommen, um zu sehen, wie schön die das hergerichtet haben. Toll. Und die gesamte Länge der Stadtmauer, der Wehrgang nennt man das, glaube ich, hergerichtet worden, sodass man darauf steigen und die gesamte Mauer abgehen kann, um in die Gegend zu schauen.
Am Ende kommt es uns vor, als wäre die lang ersehnte Reise in unsere Vergangenheit sehr rasch vergangen. Aber uns allen ist klar, es bleibt etwas, das wir mitnehmen wollen. Die gemeinsamen Erinnerungen, die nur uns gehören. Und der Entschluss, uns bald wieder in Hillesheim zu sehen. Allerdings wissen wir eines ganz sicher. Hillesheim wird für uns niemals der Ort der Krimischauplätze sein. Vielmehr ein märchenhafter Ort bleiben, von kindlichen Träumen und romantischen Erinnerungen an eine ganz besondere Kinderzeit.
Morgens früh um 11 kocht sie bis um 12,
ja.
Frische Wein und Krebs und Fisch. Hurtig, Kinder, kommt zu Tisch. Genau. Und dann ist man immer gelaufen.
Meiner Kindheit bunten Karussellen fuhr ich ganz trunken aus meiner Zeit davon. Dort sitz ich immer noch als Knabe bei den schnellen, gedrehten Träumen mit meinem Luftballon. Mich schützen Feuerwehren, Drachen und die Tiger, die Märchenwesen aus dem Jahrmarktsreich, die schrillen Walzer und die groben Lieder mit ihrer Sehnsucht so falsch und echt zugleich. Die Zeit blieb stehen, die Gondeln einsam fuhren durch meine Jahre bunt illuminiert, als löschten sie die Kreise all der Uhren. So wurde ich alt und hab es nicht gespürt. Ich hab ein Auto, hab Laptop und Gitarre. Ich habe Kinder und habe eine Frau. Längst gelt ich als erwachsen, doch noch immer starr. Ich ach so ungläubig ins Himmelsblau. Noch immer flüstern in mir meine Helden, noch immer fordern all die Märchen ihr Recht. Noch immer will ich Robin Hood vermelden. Um unsere Sache steht es gar nicht schlecht. Ich bin ein Narr, bin eingesperrt in den Kreisen all meiner Träume, bis die Glocke schlägt. So als wollte ich mir selber beweisen, nichts geht verloren im Dreh dieser Welt. Und so dreh ich mich noch immer in den schnellen, runden Bahnen wie an meinem Anbeginn. Auf meiner Kindheit bunten Karussellen, von denen ich nie abgestiegen bin.
Auf ihrer Kindheit bunten Karussellen, so hieß es ja gerade im Lied, da fuhr meine Kollegin Marianti Milona bei ihrem Besuch in Hillesheim in der Eifel. Wir verlassen damit Deutschland. Norwegen wird im Herbst von sich noch mehr reden machen. Das skandinavische Land ist Gastland der Buchmesse Frankfurt. Ein guter Anlass, sich auf die Spuren der Literatur in Oslo zu begeben. Dabei lässt sich Neues wie Altes entdecken. Ein gemütliches Literaturhaus, unweit des Schlosses etwa, in dessen Garten man im Sommer bei einem kühlen Bier verweilen kann. Und eine riesige Bibliothek, die neben dem Hauptbahnhof aus dem Boden wächst. Agnes Bürich berichtet.
Das Zentrum von Oslo hat sich in eine riesige Baustelle verwandelt. Am Rathausplatz unweit der Fähren, die auf die Inseln im Oslofjord führen, wird am neuen Nationalmuseum gebaut. Hinter der Oper ragt der fast fertige Neubau des Munch-Museums in die Höhe. Und auf der anderen Seite soll im kommenden Jahr das neue Gebäude von Oslos Deichmannscher Bibliothek eröffnet werden. Die Lage ist bewusst gewählt, sagt Bibliothekschef Knud Skransen und zeigt eine Karte der Umgebung.
Det ligger rett ved siden av operaen.
Hier kann man das sehen. Das Gebäude liegt gleich neben der Oper, einem Publikumsmagneten, der jedes Jahr 1,8 Millionen Besucher anzieht, und dem Hauptbahnhof, Norwegens größtem Verkehrsknotenpunkt mit 50 Millionen Reisenden pro Jahr. Das ist ein fantastischer Platz für eine Bibliothek. Das hat sich in den letzten Jahren auch in anderen Ländern gezeigt. Bibliotheken in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten machen sie leichter zugänglich. Das ist wichtig, um neue Besucher anzuziehen.
det er veldig viktig for å tiltrekke seg nye brukere i bibliotekene.
20.000 Quadratmeter Fläche verteilen sich auf 5 Etagen und ein Untergeschoss, die Lesebereiche, einen Multifunktionssaal, ein Kino, Plätze für die Bearbeitung von Ton und Film sowie Restaurant und Café bieten. Ziel ist es, mehr Platz für die Besucher zu schaffen als im alten Haus. Auch den Touristen steht die Bibliothek offen, sagt Knuts Ganzen. Deshalb werde die Hälfte der derzeit 1 Million Bücher umfassenden Sammlung ins Magazin der Nationalbibliothek wandern.
Die neue Bibliothek ist von Lund Hagem und Atelier Oslo nach einem internationalen Architekturwettbewerb 2008 gezeichnet worden. Unsere Vorgabe war ein Haus für Menschen, ein Raum, in dem sie sich begegnen können und nicht, wo Bücher gelagert werden. Und das ist die Herausforderung der Bibliotheken unserer Zeit. Ein Ort zu sein, an dem nicht nur Bücher gebracht und abgeholt werden, sondern an dem man sich auch gern länger aufhält.
So here you have the bookshop.
Ein Konzept, das auch für den Neubau des Nationalmuseums am Rathausplatz gilt, durch den Birgitte Bühe gerade eine Besuchergruppe führt. In dem mächtigen, langgezogenen Steinquader unweit des klobigen Rathauses von Oslo werden im kommenden Jahr Nationalgalerie, Kunstindustriemuseum, Museum für Gegenwartskunst und das norwegische Architekturmuseum einziehen, dazu ein Museumsladen, Restaurant und Café. Juwel des Gebäudes ist der 2400 Quadratmeter große Alabastersaal, der oben auf dem Baukörper thront.
So here you can have 1, 2, 3 rooms.
Hier können wir 1, 2, 3 Räume abteilen und gleichzeitig bis zu 3 Ausstellungen zeigen. Dieser Bereich ist für Ausstellungen gedacht, die ständig wechseln: Architektur, Kunst, Design. Und zum ersten Mal kann Norwegen hochkarätige Künstler präsentieren. Falls wir Monet zeigen wollen, haben wir jetzt die richtigen Räume und auch das richtige Klima. Ventilation, Vorhänge, das können wir alles variieren, je nach Ausstellung.
That depends a bit of the exhibition.
Luftig und großzügig mutet der riesige Ausstellungssaal an, den die deutschen Architekten Schuhwerk und Kleihus 2010 entworfen haben. Seine Wände sind an allen Seiten aus Glas. In der Nacht soll er weithin sichtbar in der City Oslos leuchten, denn er ist mit 6000 LED-Leuchten ausgestattet, sagt Birgitte Bühe. Ein neues Wahrzeichen, das mit den historischen Gebäuden der Umgebung Kontakt aufnehmen soll, sagt die Pressefrau.
Dieses Gebäude soll mit dem Rathaus und mit der Festung kommunizieren. Wenn man sich das auf der Karte anguckt, sieht man, dass dabei eine dreieckige Achse herauskommt, eine historische Achse mit 3 Kanten. Und man kann sehen, dass alle 3 Gebäude aus Stein sind. Diese 3 Bauten gehören zusammen. Für den Neubau wird Schieferstein aus Norwegen verwendet, der zu den ältesten seiner Art gehört. Für die Fassade haben sie die Steine so zugeschnitten, dass ein Querschnitt der Gesteinsschichten vergangener Jahrmillionen zu sehen ist.
Schlicht und modern sieht das auf den Bauzeichnungen aus, pragmatisch geplant wie so oft in Skandinavien. Bereits seit dem Jahr 2000 arbeiten die Stadtpolitiker von Oslo an der Neugestaltung ihres Innenstadtviertels Bjørvika und der Neubebauung der Strandlinie entlang des Oslofjords. Wer es architektonisch altmodischer mag, dem sei der Stadtteil Frogner nördlich des Schlosses mit seiner prächtigen Gründerzeitarchitektur empfohlen. Schnell hinkommt man mit ausleihbaren E-Tretrollern, die seit ein paar Monaten die Innenstadt von Oslo bevölkern. So lässt es sich über den Prachtboulevard Karl-Johans-Gate schnurren, vorbei an der Büste Henrik Ibsens vor dem Nationaltheater und über Zitate aus seinen Theaterstücken, die ins Trottoir eingelassen sind.
Wir eier Tiden, men Tiden eier også oss.
Uns gehört die Zeit, aber wir gehören auch der Zeit. Ein Zitat Ibsens aus dem Drama Der Bund der Jugend von 1869, sagt Erik Fosnes Hansen, der gerade an einem Buch mit Spaziergängen durch das literarische Oslo schreibt.
Es ist ja mit Ibsen wie mit Goethe in Deutschland, dass sein Werk für die Norweger fast nur aus Zitate besteht. Redewendungen, die in der Alltagssprache hier hineingegangen sind. Und das heißt, dass diese Ibsen-Zitate nicht nur sein Werk feiert, sondern auch irgendwie die norwegische Sprache.
So wie das Literaturhaus von Oslo, das vor 12 Jahren von der privaten Stiftung für freie Meinungsäußerung Fritz Ude gegründet wurde. Es residiert in einem mächtigen Gebäude aus den 1930er Jahren am Rand des Schlossparkes im gutbürgerlichen Stadtviertel Frogner. Räume für Vorträge und Tagungen befinden sich im Haus, genauso wie eine kleine Gastwohnung für Schriftsteller, ein Restaurant und ein Buchhandel. Susanne Kaluza, die das Literaturhaus seit dem Frühjahr leitet, ist es wichtig, ganz verschiedene Besuchergruppen anzusprechen. Das Literaturhaus ist ein altes, ehrwürdiges Gemäuer unweit des Schlosses. Zu uns kommen die Menschen, die hier in der Nähe wohnen. Aber wir wollen auch, dass Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen jedweden ökonomischen Hintergrunds kommen. Sie versuchen wir auch über die sozialen Medien zu erreichen. Am Ende geht es allerdings darum, sich physisch zu begegnen, in einer Zeit, wo viele vor den Schirmen sitzen.
Das Literaturhaus als Ort der Begegnung, das schätzt auch Erik Fosnes Hansen, der im Frühjahr hier ein deutsch-norwegisches Literaturfestival organisiert hat. Nicht zuletzt lädt der Garten vor dem Eingang zum Verweilen ein.
Wir stehen ja jetzt vor dem Haus. Hier ist ein Biergarten. Das ist in diesen 12 Jahren ein selbstverständlicher Treffpunkt für das kulturinteressierte und literaturinteressierte Publikum geworden. Man kann Kaffee trinken, man kann gut essen, es gibt fortdauernd verschiedene Veranstaltungen. Das ist natürlich ein Treffpunkt für Literaten. Und hier kann also auch der Tourist, wenn er sich hier eines Abends hinsetzt, norwegische Literaten in allen möglichen, wie soll man sagen, Stadien beobachten. I would rather be any place but here. Spin the bottle, roll the dice, my dear. 'Cause I can't care, I can't seem to break my fall. It seems I would rather be any place at all. Round now, can we have everything? 'Cause the highs are so high, these lows are killing me.
Agnes Bührig berichtet. Ja, wir konfrontieren Sie Woche für Woche mit hoffentlich auch für Sie interessanten Reisen innerhalb Deutschlands und quer durch die Welt. Und nun sind Sie aber mal dran. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir berichten und erzählen würden über Ihr besonderes Reiseerlebnis. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Am Sonntag, den 22. September, haben wir hier bei uns im Deutschlandfunk einen Tag der offenen Tür, zu dem Sie gerne eingeladen sind ab 11 Uhr morgens. Sie können ein bisschen uns über die Schultern schauen und sich das Funkhaus angucken. Und der Sonntagsspaziergang kommt an diesem Tag, am 22.09. eben auch von uns hier aus unserem Haus. Da können Sie auch zusehen, wenn Sie möchten. Darüber hinaus, wenn Sie mir vorher ein wenig berichten über Ihr besonderes Reiseerlebnis, kann ja sein, dass Sie einen besonderen Eindruck einmal hatten, eine außergewöhnliche Begegnung oder ein Moment, der in Ihnen haften geblieben ist auf Reisen, dann können Sie das tun und vielleicht führt das dann dazu, dass wir Sie einladen können und dass Sie dann eben in dieser Sendung am 22. darüber dann live und direkt hier in mein Mikrofon, was ich Ihnen dann halten werde, berichten können. Wie können Sie das Ganze machen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie schreiben mir, dazu nenne ich jetzt gleich die Mailadresse, oder Sie rufen an. Wir haben einen Anrufbeantworter eingerichtet, der Ihnen auch zur Verfügung steht. Die Mailadresse ist folgende: Sonntagsspaziergang, also ganz einfach, wie unsere Sendung heißt, sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Da können Sie jederzeit hinmailen. Geben Sie auch da bitte Ihre Telefonnummer an, dann können wir Sie zurück anrufen, wenn wir noch Fragen haben. Oder Sie melden sich bei uns telefonisch 0221 die Vorwahl und dann 345-3452. Das ist unser telefonischer Anrufbeantworter, da können Sie drauf sprechen. Auch da bitte Ihre Telefonnummer hinterlassen. 0221 345-3452. Ja, würde mich freuen. Bitte melden Sie sich. Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf und vielleicht sehen wir und hören wir uns dann am 22.09. She's fast and she's sleek, she's a northbound. She's the engineer's love and his pride. Through canyons and mountains of snowbound, it's the great Alaska railroad I ride. She'll be pulling out of Anchorage when the morning comes around, with her mighty engine shining blue and gold. You can see her passing by you and can hear that wondrous sound. She's a lady and a beauty to behold. Hey, she's fast and she's sleek, she's northbound. She's the engineer's love and his pride. Through canyons and mountains of snowbound, it's the great Alaska Railroad I ride. She was built by hardy sourdoughs who dared the wilderness and broke her with the muscles in their back. Though the wild in winter hounded them, they never took a rest until they laid their many miles of track. Hey, she's fast and she's sleek, she's a northbound. She's the engineer's love and his pride. Through canyons and mountains of snowbound, it's the great Alaska Railroad I ride. Her tunnels and her trestles are a monument to man. You'll wonder how they ever got them done. But she's screaming up to Fairbanks, boys, and turning round again. So it's tip your hat and watch the lady run. Hey, she's fast and she's sleek, she's a northbound. She's the engineer's love and his pride. Through canyons and mountains of snowbound, it's the great Alaska Railroad I ride. Oh, it's the great Alaska Railroad I ride. 760 Kilometer lang ist die ganze Bahnstrecke von Fairbanks in Alaska bis nach Seward im Süden des Landes. 187 Kilometer sind es auf der südlichen Teilstrecke von Anchorage nach Seward. Vor rund 100 Jahren fertiggestellt ist diese Bahnstrecke eine der atemberaubendsten der Welt. Sie führt hinauf ins Gletschereis und wieder runter in die Bucht von Alaska. Viele beeindruckende Stunden Natur, Wildnis, Tierwelt. Während die Südstrecke hauptsächlich Touristen befördert, ist die Strecke in den Norden bis heute lebenswichtige Versorgungslinie für die Bevölkerung in den entlegenen Bergregionen Alaskas. Der Erhalt der Strecke ist aufwendig und teuer. Neben Eis und Schnee und rauen Temperaturen im Winter macht den Technikern auch der Klimawandel zu schaffen. Im Sommer schmilzt der Permafrostboden zunehmend, was immer wieder für Gleisverwerfungen sorgt. Die Südstrecke ist in der Adventure-Klasse, wenn Sie es wissen wollen, für $98 zu buchen und in der komfortableren Goldstar-Klasse für $194 das Ticket. Thilo Kössler ist mitgefahren.
This is it. You made it. All right. This is good. There we are.
Thank you.
Anchorage, die größte Stadt Alaskas, ist eingebettet zwischen imposanten Bergzügen und der riesigen Bucht des Cook Inlet und ist eigentlich keine schöne Stadt. Auch der Bahnhof von Anchorage ist ein Zweckbau und keine Attraktion. Dabei gäbe es die ganze Stadt nicht, wenn es nicht diesen Bahnhof gäbe. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Anchorage als Zeltstadt für Bahnarbeiter gegründet, die unter härtesten Bedingungen eine Eisenbahnlinie durch den Permafrost nach Seward legen sollten. Seward liegt 187 Kilometer weiter südlich an der Resurrection Bay am Golf von Alaska.
Good morning, ladies and gentlemen. My name is David and I'm the onboard dining manager for our trip down.
Seit mittlerweile 100 Jahren gehört die Bahnstrecke nach Seward zu den schönsten der Welt. Von Mitte Mai bis Mitte September ist die Alaska Railroad hier täglich unterwegs. Gemächlich setzt sich der Zug in Bewegung. 9 blau-gelbe Waggons und ein Postwagen auf dem Weg über fast 1000 Höhenmeter hinauf ins Gletschereis. Bis zu den Ausläufern des Bartlett und des Trail-Gletschers.
My name is Tyler Bogert. I was born and raised in Alaska here. I'm the conductor on the train today.
Tyler Bogert ist 24 Jahre alt, wurde in Alaska geboren und wird Alaska gewiss nie verlassen.
Oh, I love my job.
Tyler Bogert sieht in seiner dunklen Uniform der Alaska Railroad und der Schirmmütze mit der goldenen Litze und der Aufschrift Conductor so stolz und herausgeputzt aus wie ein Offizier in Ausgehuniform. Tyler Bogert ist der Schaffner an Bord. Ein phänomenaler Job, sagt er.
It's phenomenal to be a train conductor.
Der Zug kriecht durch die Vororte von Anchorage und macht an jedem Bahnübergang auf sich aufmerksam. Dann fährt er kilometerlang am Turn Again Arm vorbei, einem Seitenarm der Cook Inlet Bucht. Turn Again Arm heißt er, weil die ersten Entdecker, die einen Weg nach Süden finden wollten, just hier immer wieder umkehren mussten. Zu hart und lebensfeindlich erschienen ihnen das Gelände.
I guess you could say I was kind of born into this.
Der Job war nicht nur sein Kindheitstraum, sagt Tyler und strahlt über das ganze Gesicht. Er habe ihm gewissermaßen im Blut gelegen. Die Alaska Railroad sei für ihn so etwas wie eine Familienangelegenheit. Sein Großvater war 40 Jahre lang bei der Alaska Railroad beschäftigt.
He did a lot of different trains. I mean, he did the work trains that are kind of the train that helps the maintenance guys and kind of takes what equipment they need all over.
Er habe zum Beispiel die Arbeitszüge gefahren, die die Gleisarbeiter hier draußen mit Material versorgen. Oder die berühmte Dampflok Engine ARR No. 557, die bis 1966 ihren Dienst hat und seit 5-6 Jahren von Bahnenthusiasten wie Tyler renoviert wird. 75.000 Arbeitsstunden haben sie schon investiert. Der Zug kriecht an Seen, Lichtungen und Wäldern vorbei. Ein Elch steht am Wasser, ein Adler thront auf einem Baumwipfel. Die ersten Gletscher sind am Horizont zu sehen.
Wir werden von einer SD-Mac-Lokomotive gezogen mit 4.300 PS. Und hinten schiebt eine zweite Lok mit 3.000 PS. Man braucht schon ein bisschen Kraft, um uns hier hochzubringen.
Kurz vor dem Anstieg zum Spencer-Gletscher hält der Zug in Portage. Den Ort gibt es nur noch als kleine Haltestelle. Bei dem schweren Erdbeben am Karfreitag 1964 wurde er komplett zerstört. Und mit ihm Teile der Gleisanlagen der Alaska Railroad. Heute sorgt auch der Klimawandel dafür, dass die Wartung der Gleisanlagen immer aufwendiger wird. Der Treibhauseffekt bringt nicht nur die Gletscher Alaskas zum Schmelzen, sondern lässt auch den Permafrostboden auftauen.
Im Sommer haben die Wartungstrupps alle Hände voll zu tun. Sie checken die gesamte Strecke und suchen nach Stellen, wo Schnee, Eis und Regen die Gleise unterspült haben. Die Sache mit dem Permafrost ist eine riesige Herausforderung für uns. Wir müssen entweder Geröll entfernen, das angespült wurde, oder die Gleise neu unterfüttern, damit sie befahrbar bleiben.
Plötzlich fährt der Zug noch langsamer, langsamer als Schritttempo. Der Grund hat ein schwarzes Fell und läuft mit Wackelpo vor der Lokomotive her. Mitten auf den Gleisen ist ein kleiner Schwarzbär auf dem Weg zu seiner Mutter.
We slowed down, so he was just in the middle of the tracks, and we just basically speed checked him and just went along as he just ran in front of us. It was the coolest thing I've ever seen.
Die Bärenmutter fand das offenbar nicht so cool. Sie schickte dem vorbeifahrenden Zug einen empörten Blick hinterher, nachdem ihr Junges dann doch noch über die Böschung gekrabbelt war. Das sei eben Alaska, sagt Tyler. Hier gäbe es eine Menge wilder Tiere und immer wieder unfreiwillige Begegnungen mit ihnen auf den Gleisen. Der Zugführer sei stets darauf gefasst, für sie zu bremsen. 4,5 Stunden dauert die Fahrt von Anchorage nach Seward. So spektakulär wie die Fahrt über die Passhöhe war, so spektakulär öffnet sich dann die Bucht bei Seward. Die Resurrection Bay liegt im gleißenden Sonnenlicht. Scharf zeichnet sich das Weiß des ewigen Eises vom tiefen Blau des Golfs von Alaska ab. In Seward beginnt der ursprüngliche Iditarod Trail nach Nome, ganz oben in Alaska. In Seward starten die Whale-Watching-Touren in den Kenai Fjords National Park. In Seward wird man daran erinnert, wie Alaska, the last frontier, die letzte Grenze, amerikanisch wurde. William Seward hieß der US-Außenminister, der dem Ort den Namen gab. Er handelte 1867 den Kauf Alaskas mit dem russischen Kaiserreich aus. Aber das ist nun wirklich eine ganz, ganz andere Geschichte.
Soweit Thilo Kössler mit der Eisenbahnfahrt in Alaska. Damit schließen die Reisenotizen für heute. Ein kleiner Blick voraus auf den kommenden Sonntag. Da geht es um den Trabant 601, die sogenannte Pappe, 26 PS, 26 Liter im Tank. Und nach 26 Jahren wurde 1990 die Produktion eingestellt. Der Trabant, zu Deutsch Begleiter, der begleitete tatsächlich das Leben vieler DDR-Bürger und Bürgerinnen. Darüber lassen wir uns ein wenig erzählen. Am kommenden Sonntag seien Sie also mit dabei. Ich freue mich schon drauf. Heute wünscht Ihnen einen schönen Tag, Andreas Stopp.
Working on a railroad all day long, working on a railroad, singing this song, singing about an old love I once knew, singing about an old love maybe too, working on a railroad, working on a railroad, railroad. Drove a lot of hot steel in my time, drink a lot of stuff they call moonshine, got me a woman in every town, working on a railroad, never settled down, working on a railroad,
working on a railroad,
working on a railroad,
work, work, working on a
railroad. I draw my pay one Saturday night, go into a town and I start a fight, love me a woman, I laugh at a joke, working on a railroad, always broke, working on a railroad,
working on a railroad,
working on a railroad. Where I wanna be, don't you cry, friend, just remember this, there ain't much you're old, but it miss,
working on a railroad,
working on a railroad.